Wir machen weiter in unserem Epheserbrief. Heute holen wir einen Abschnitt noch aus dem zweiten Kapitel, wo ich nicht hier war. Die Reihenfolge ist also ein bisschen durcheinander geraten, aber wie so manches andere auch. Ich möchte einen Vers herausgreifen aus dem, was vorher vorgelesen worden ist, aus dem Johannesevangelium, Vers 16. Da sagt Jesus: Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Das ist in Erfüllung gegangen natürlich. Und davon werden wir heute hören. Wir haben natürlich schon festgestellt einige Male, dass der Epheserbrief ist nicht unschwer zu verstehen, oder einfach gesagt, er ist nicht unschwer schwer zu verstehen. Und so wird es auch heute sein. Ich werde versuchen, das möglichst einfach zu machen, aber ich denke, so ist es mit der ganzen Bibel. Wenn wir wirklich in die Tiefe dringen und nicht nur drüber hinweglesen, dann ist alles einfach. Dann ist eigentlich jedes Kapitel ist eigentlich anspruchsvoll, sagen wir so. Lesen wir deshalb in Epheserbrief Kapitel 2. Ich lese heute aus der Luther-Übersetzung die Verse 11 bis 22. Darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt eins Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet von denen, die äußerlich beschnitten sind, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne war, nahe geworden durch das Blut Christi. Er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe, einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Der Tod Jesu, nicht seine Geburt, sondern sein Tod, markiert in der Bibel den Übergang von einer Heilszeit in die andere. Und hier in diesen Versen sehen wir einige wichtige Unterschiede zwischen dem alten Zeitalter, das vorher war, und dem neuen. Was ist das überhaupt, eine Heilszeit? Als Heilszeit bezeichnet man einen Zeitraum in der biblischen Geschichte, der davon gekennzeichnet ist, dass Gott während dieser Zeit hauptsächlich ein bestimmtes Teilziel verfolgt, auf dem Weg hin zum Endziel. Ist dieses Teilziel dann erreicht, und Gott weiß schon im Voraus ganz genau, wie lange er dafür brauchen wird, dann schließt er dieses Kapitel ab und beginnt das nächste mit einer neuen Überschrift. Der Übergang von einer Heilszeit zur anderen ist somit nie fließend. Ein Bild wäre behindertengerecht, sondern immer markant, die Stufe. Und gläubige Menschen, die zufälligerweise am Ende einer Heilszeit geboren werden und die neue noch miterleben, müssen sich somit ganz neu einstellen, weil jetzt ganz andere Regeln gelten. Gott selbst ist und bleibt natürlich immer der gleiche. Unter ihm zu leben, aber fühlt sich in einer Heilszeit ganz anders an als in der zuvor. Augustinus sagt, beachte die Heilszeiten und die Bibel ist in Harmonie. Andersrum, negativ formuliert wie schon vorher, wenn wir die Heilszeiten nicht beachten, und viele tun das, dann herrscht das Gegenteil von Harmonie, nämlich Konfusion. Wir haben dann ein Problem. Im Großen, in der Gemeinde, unter den Gemeinden, wie auch im Kleinen, in unserem persönlichen Leben. In der Gemeinde oder zwischen den Gemeinden, weil gestritten wird über die Lehre. Lehre ist wichtig, das wissen wir aus der Bibel. Sie ist wert, darüber zu streiten, wenn es in Gefahr ist. Es gibt nur einen Herrn und nur einen Glauben, werden wir später in Kapitel 4 sehen. Und wir sollen hinkommen zur Einheit des Glaubens. Es ist kein Platz für Vielfalt. Vielfalt ist gut draußen in der Natur oder auch unter uns Menschen, damit wir uns ergänzen können, weil wir ja ergänzungsbedürftig sind, fehlerhaft. Der Glaube aber ist von Gott vorgegeben. Er ist bereits vollkommen und diese Vollkommenheit, dahin sollen wir unterwegs sein. Und im Judasbrief werden wir daran erinnert, für den uns überlieferten, einmal für immer überlieferten Glauben zu kämpfen. Konfusion aber, wenn wir die Heilszeiten durcheinander bringen, auch in unserem persönlichen Glaubensleben. Wir alle kennen das, wenn wir beim Bibellesen die Heilszeiten nicht berücksichtigen für uns, dann führt das automatisch ins Unklare, wir sind uns nicht mehr im Klaren über unsere Kompetenzen als Christ, was ist da überhaupt unsere Kompetenz, über die Grenzen, die wir noch haben in diesem Leben, über die Gebote, die unser Leben regeln. Ein konkretes Beispiel habe ich herausgesucht dafür, weil es auch aktuell ist, dass Christen Grenzen überschreiten, weil sie die Heilszeiten nicht beachten. Manche lehren und verunsichern dadurch nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Wenn du nur recht glauben würdest, dann wärst du nicht krank. Und sie beziehen sich dabei auf Jesaja 53, wo ja steht, unsere Krankheiten, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Und effektiv ist das später, als Jesus auf der Erde war, ja, passiert. Er hat Kranke geheilt und in Matthäus, Evangelium wird explizit darauf hingewiesen, dass das geschehe, damit erfüllt würde, was Jesaja prophezeit hat. Das allerdings waren Zeichen, die den Zweck hatten, Jesus als den Messias auszuweisen. Die Apostel haben auch Menschen geheilt. Paulus schreibt von sich im 2. Korintherbrief, die Zeichen eines Apostels sind unter euch geschehen, ich war unter euch in Zeichen und Wundern und Machttaten. Also die Zeichen haben ihn als Apostel ausgewiesen und bestätigt. Darüber hinaus steht natürlich auch im 1. Korintherbrief, dass Einzelne die Gabe der Heilung haben und im Jakobusbrief werden wir aufgefordert, das Gebet der Ältesten in Anspruch zu nehmen, wenn jemand krank ist, zusätzlich zum normalen Gebet, das wir heute schon hier ausgeübt haben. All das ist wahr. Im Römerbrief steht aber klar und deutlich, dass die Erlösung unseres Leibes noch ausständig ist. 8, Vers 23. Sie wird erst im zukünftigen Zeitalter erfolgen, wenn wir dann mit unserem neuen Body ausgestattet sein werden. Also Christen können genauso krank werden wie andere Menschen, ohne deshalb ungläubig oder halbgläubig zu sein. Wir brauchen nicht weit zu schauen, um zu erkennen, wie wahr das ist. Also manche, ich sage das jetzt ironisch, sind einfach glaubensmäßig ihrer Zeit voraus. Ihr Glaube ist momentan noch zu groß. Ich sage das jetzt etwas ironisch. Viel öfter aber, Geschwister, kommt es leider vor, dass wir hinterherhinken. Also die Aufgaben und Kompetenzen nicht erkennen und somit nicht ergreifen, die der Herr uns zuteilt im Neuen Testament. Wir sind ungläubig, kleingläubig. Wir gleichen dem faulen Knecht, der das Pfund, das der Herr ihm anvertraut, um damit zu wuchern, schön fleißig in einem Tuch verpackt, in der Hosentasche mit sich rumträgt, damit er dem Herrn es dann eines Tages unbeschädigt so wieder zurückgeben kann. Viele Dinge bleiben leider ungetan, die der Herr von uns möchte, wegen unserer falschen Bescheidenheit diesbezüglich. Ganz sein eigenes Kapitel sind natürlich die Gebote, welche in der Bibel sind von gestern, überholt, und was gilt für uns heute? Ja, das wäre natürlich ein Thema. Ich zitiere nur eines, weil darüber gibt es keinen Streit, denke ich unter uns. Das Gebot der Beschneidung. In der Bibel findest du das Gebot der Beschneidung. Ich denke, ist heute nicht mehr aktuell. Darüber sind wir uns im Klaren. Aber nur zu sagen, man kann nicht einfach die Bibel öffnen und lesen, ja, da ist ein Gebot, das mache ich jetzt. All das sind zwar nicht die Basis, die Basics unseres Glaubens, aber trotzdem, wenn wir in diesen Dingen nicht den nötigen Durchblick haben, denke ich, dann gleichen wir den blinden Mann, den der Herr zwar auch geheilt hat, der hat ihm die Hände aufgelegt und hat erst schon gesehen, aber er hat gesagt, ich sehe die Menschen wie Bäume rumgehen. Ja, so geht es uns, wenn wir die Heilszeiten nicht berücksichtigen in der Bibel. Er hat ihm dann die Hände ein zweites Mal aufgelegt und dann war es gut. Und jetzt habe ich mal ein Bild mitgebracht, ich hoffe, es funktioniert, die Technik, wo diese Heilszeiten, Heilsgeschichte wird meistens unterteilt in 7 Zeitalter. Eben und gerade die letzten 4 sind für uns von besonderem Interesse und ich habe sie benannt nach dem Aspekt der Herrschaft. Also wir haben als 4. Zeitalter hier in dieser Einteilung die Herrschaft des Gesetzes und als 5. die Herrschaft des Geistes. Zu denen kommen wir gleich. Das ist unsere Heilszeit und die Heilszeit davor ist ja unser heutiges Thema. Die Heilszeiten 6 und 7 sind natürlich Zukunft. In Kapitel 2, Vers 7 haben wir schon gehört, dass Gott in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade an uns erweisen wird. Damit sind diese beiden letzten Zeitalter gemeint. Das ist die Herrschaft des Sohnes. Er muss ja herrschen, wie wir wissen aus der Bibel, Offenbarung, er muss 1000 Jahre herrschen. Dieses Zeitalter wird beginnen bei seiner Wiederkunft, Offenbarung 19, die Wiederkunft, Offenbarung 20, der Beginn der Herrschaft Jesu auf dieser Erde. Der Satan wird gefesselt sein während dieser 1000 Jahre und wir werden mit Jesus herrschen. Es ist nicht wahr, was die großen Kirchen darüber lehren. Die glauben, da kommt nichts mehr, diese Zeit hat schon begonnen, seit sie am Ruder sind. Passt hinten und vorn nicht von der Schrift her. Paulus jedenfalls fragt, was, ihr habt schon angefangen zu herrschen, fragt er die Korinther. Wir noch lange nicht. Uns geht es noch ganz anders, uns Aposteln. Wir haben davon noch nichts mitbekommen. Während dieser 1000 Jahre wird es den Tod noch geben. Die Menschen werden allerdings gesegnet sein. Es heißt in Jesaja 65, wer das Alter von 100 Jahren nicht erreicht, wird als verflucht gelten. Also ja, dieses Pech möchten wir heute haben. Und dann 7 im neuen Himmel und auf der neuen Erde schließlich, wenn der Sohn die Herrschaft dem Vater übergibt, wie geschrieben ist in 1. Korinther 15, und sich für immer ihm unterordnet, so wird es den Tod nicht mehr geben. Und diese Heilszeit wird dann ohne Ende sein. Soweit ein kleiner Überblick über die Zukunft. Schauen wir jetzt den Text hier im Epheserbrief etwas genauer an, wo es geht um die jetzige Zeit und um die Zeit zuvor, also zuerst der alte Bund und dann der neue. Ich lese die Verse 11 bis 15 noch einmal. Darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet von denen, die äußerlich beschnitten sind, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selbst aus den Zweien, also Juden, Nichtjuden, einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Durch das Gesetz, das Gott durch Mose gegeben hat am Berg Sinai, hat er das Volk Israel gewissermaßen mit einem schützenden Zaun umgeben, um sein Volk abzuschotten vor dem Einfluss der anderen Völker, ihren selbstgemachten Göttern nachliefen und auch aus ein paar anderen Gründen, auf die wir jetzt nicht alle eingehen können. Jesus sagt zu einem späteren Zeitpunkt, es war ein Hausherr, der einen Weinberg pflanzte, Israel, sagt Jesus im Gleichnis, und einen Zaun darum setzte. Das ist das Gesetz, und den an Weinpächter verpachtete. Das ist die religiöse Obrigkeit. Das war damals die große Neuigkeit in dieser neuen Heilszeit, die begonnen hatte am Berg Sinai, das Gesetz. Im Zeitalter zuvor hat es zwar auch Menschen gegeben, die mit dem wahren Gott gelebt haben, von einem Gesetzeskatalog, aber der jeden Bereich ihres Lebens bestimmen soll, haben sie aber nichts gewusst. Abraham, Isaac, Jakob, Josef, das Volk Israel, bis es zu diesem Berg kam, hat von einem Gesetz nichts gewusst. Und es ist ihnen gut gegangen dabei. Das sei mal ganz nebenbei gesagt. Man muss mal lesen, wie es dem Volk vorher gegangen ist und nachher. Nicht umsonst schreibt Paulus, der sich mit Gesetz sehr gut ausgekannt hat, in Römer 4, Vers 15, das Gesetz richtet nur Zorn an. Trotzdem, so schmerzhaft diese Zeit für Israel unter dem Gesetz war, Geschwister, es hat sie gebraucht im Plan Gottes. Vor allem, um aufzuzeigen, für alle Zeiten, dass aus Gesetzeswerken, sagt Paulus in Römer 3, Vers 20, kein Mensch vor Gott gerechtfertigt werden kann. Dieses Gesetz und die damit verbundene, exklusive Erwählung des Volkes Israels durch Gott, hat aber darüber hinaus auch zu einer großen Feindschaft geführt zwischen Juden und Nichtjuden. Auf der einen Seite die Erwählten, die, das ist so unter Menschen, auf ihre Erwählung bald einmal begonnen haben, sich was einzubilden und auf die anderen herabzuschauen. Wir haben im Vers 11 gelesen, sie wurden die Unbeschnittenen genannt, die anderen. Und zwar verrechtlich. Unbeschnittener, ein bisschen unbeschnittener. In der Bibel ein Schimpfwort. Wir Juden, wir stehen mit Gott im Bunde. Uns gehört die Zukunft. Die anderen haben keine Verheißung. Hunde haben die Juden oft gesagt zu den Nichtjuden. Es war ein verrechtlicher Ausdruck, nicht wie bei der Miriam. Wäre vielleicht ein schönes Wort, aber es war nicht so gemeint. Und auf der anderen Seite waren die anderen Völker, die nicht erwählten, ohne Bund mit Gott, lesen wir da und so was, und ohne wirkliche tragfähige Hoffnung. Sie haben zwar auch irgendwie welche Ideen gehabt, aber nichts Tragfähiges. Sie waren natürlich neidisch auf die Juden. Und ja, diese eingebildeten Juden mit ihren wirklich seltsamen Gebräuchen. Sie haben ja wirklich seltsame Gebräuche. Und denen hat das Gesetz sogar verboten, sich mit den Nichtjuden zu verehelichen, zu verheiraten. Also die haben wirklich geglaubt, was Besonderes zu sein, in die Augen eben von den Nichtjuden. Das hat Feindschaft verursacht und Hass über viele Jahrhunderte. Soweit zu diese Verse, aber wir lesen am Vers 15, dass Jesus gekommen ist, um dieses Gesetz, das was die Ursache war, abzutun. Luther sagt, er hat es abgetan. Im Urtext steht da Katargeo. Katargeo heißt, weg damit. Er ist des Gesetzes Ende, sagt Paulus in Römer 10. Er hat ihm den Garaus gemacht. Galaterbrief, der beschäftigt sich auch sehr intensiv mit diesem Thema. Wenn wir uns eine Meinung bilden sollen, wie wir das Gesetz beurteilen, müssen wir das Neue Testament lesen. Und da sagt Paulus, was Sache ist. Er sagt, denn alle, Galater 3, Vers 10, denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Und Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es ist geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Also somit, indem das Gesetz abgetan ist, ist auch der Grund beseitigt, zumindest von Gott her, für jedwede Feindschaft zwischen Juden und Nichtjuden. Und jetzt geht das in Erfüllung, was Gott bereits dem Abraham verheißen hat. Das nämlich in seinem Samen Singular Einzahl. Paulus legt darauf großen Wert, gemeint ist Christus, nicht nur Israel gesegnet sein würde, sondern die ganze Welt. Beide würden natürlich ohne das Werk Gottes Jesu verloren gehen, denn Gottes Gerechtigkeit ist unparteiisch, sagt der Paulus im Römerbrief. Sowohl die unter Gesetz sind, sagt er noch einmal zwei, das ganze Kapitel, die Juden würden verloren gehen, aber auch die, was jetzt kein Gesetz haben, und die Nichtjuden haben kein Gesetz gehabt, die haben da keinen Bezug gehabt, und es ist auch uns im Christentum nie aufgetragen worden, im Neuen Testament das Gesetz jetzt zu predigen. Im Gegenteil, das Gegenteil ist der Fall. Auch die Nichtjuden wären aber trotzdem verloren gegangen. Römer 3. Soweit. Ich lese von Vers 14 bis 19. Denn er ist unser Friede, also zwischen Juden und Nichtjuden, der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien, Juden, Nichtjuden, einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete, durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das ist ein Wechsel. Im Hebräerbrief, in Kapitel 12, wird diese Hausgemeinschaft, zu der wir jetzt gehören dürfen, noch etwas ausführlicher beschrieben. Da ist die Rede von Myriaden von Engeln, die jetzt unsere Hausgenossen sind. Eine riesige Festversammlung heißt dort. Wir sind jetzt leider noch nicht dort. Zuerst müssen wir diesen armseligen Leib abstreifen. Paulus spricht vom Leib des Todes. Aber es ist so, als wären wir schon dort. Niemand kann, de jure sind wir dort. Niemand kann was daran ändern. Keiner kann uns aus der Hand Jesu reißen. Und das ist doch sehr wohltuend, auch während dieser Zwischenzeit, nennen wir es mal so. Seien wir jetzt also ganz ohne Gesetz, ohne Gebote. Jeder kann sich selber überlassen und kann tun und lassen, was er will. Auf gar keinen Fall natürlich. Paulus sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, ich unterstehe zwar nicht mehr dem Gesetz des Mose, das heißt aber nicht, dass ich jetzt ohne Gesetz wäre. Ich unterstehe dem Gesetz Christi. Ja, worin unterscheiden sich jetzt die beiden? Das ist eine ganz wichtige Frage, Geschwister. Ganz abgesehen, dass der alte Bund nur für die Juden zugänglich war, der neue für alle Menschen, gibt es weitere Unterschiede. Der Hauptunterschied ist sicherlich der, dass es unter dem Gesetz Christi nicht mehr am Menschen liegt, ob er das Ziel erreicht, sondern es liegt an Gottes Gnade. Beim alten Kontrakt war das noch genau umgekehrt. Das Gesetz des Mose kannte keine Gnade, es war ein Fremdwort. Wer das rausliest, und das wird ab und zu rausgelesen, dass da Gnade war, Gott ist immer gnädig, aber das Gesetz war ohne Gnade. Der hat die rosa-rote Brille auf. Das heißt, im Hebräer, wenn jemand das Gesetz des Mose bricht, muss er sterben auf zwei oder drei Zeugen hin. Wo bleibt da die Gnade? Gott hat es dem Mose von Anfang an klar gemacht. Er sagt, ein Kapitel vor der Bund dann geschlossen wird, der Bund wird Kapitel 24, 2. Mose 24 geschlossen, wo dann das Blut vergossen wird von den Opfertieren und wo das Volk sagt, okay, wir sind einverstanden, wir schlagen ein, es gilt. Schon vorher, Kapitel vorher, in Kapitel 23, in Vers 20, 2. Mose, sagt Gott zu Mose, siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem Wege und dich bringe an den Ort, den ich bestimmt habe. Wir dürfen aber jetzt nicht aufhören, müssen weiterlösen. Hüte dich vor ihm und gehorche seiner Stimme und sei nicht widerspenstig gegen ihn, denn er wird euer Übertreten nicht vergeben, weil mein Name in ihm ist. Wirst du aber auf seine Stimme hören und alles tun, was ich dir sage, so will ich deiner Feinde Feind und deiner Widersacher Widersacher sein. Also zuerst der Gehorsam, dann kommt der Segen sicher hinten nachher. Mose selbst aber ist das beste Beispiel dafür, dass es nicht gelangt. Er selber ist nicht eingekommen ins verheißene Land. Im Neuen Bund hingegen ist es genau umgekehrt. Wir sind zwar auch dazu da, gute Werke zu tun. Ich glaube, darüber ist auch gepredigt worden, eine ganze Predigt in Vers 10. Ich glaube, der Christian hat es gemacht. Aber rettet sind wir zuerst, a priori, aus Gnade und nicht aus Werken. Und sonst könnte sich jemand rühmen vor Gott, haben wir auch schon gehört. Er, Jesus, verbirgt unseren Frieden mit Gott, nicht unsere Werke. Ich lese nochmal ab Vers 17. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart. Und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ja, das ist das Letzte in diesem Abschnitt. Der Heilige Geist ist es, der uns führen will durch diese Zeit. Also nicht mehr ein Gesetz, sondern der Heilige Geist. Ich sage bewusst, er will es tun, weil er es oft nicht einfach hat mit uns. Aber er lässt sich davon nicht entmutigen. Tag für Tag ist der Heilige Geist bemüht, uns zu führen. Nicht mehr in dem starren Gesetz des Mose gegeben, aber das war für eine Zeit. Wir machen halt ein bisschen das Neue Testament, sagt Paulus, es war gedacht für eine Zeit, als wir noch Kinder waren, sagt er im Galaterbrief. Dafür war das Gesetz des Mose. Für Kinder. Und im Kolosserbrief sagt er, berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. So umschreibt er das Gesetz des Mose. So spricht man mit kleinen Kindern. Pass auf, da verbrennst du. Der Geist aber will uns führen in die Worte Jesu. Die sind anders, die sind flexibler, wie das Leben auch flexibel ist. Muss man flexibel sein, muss die Dinge beurteilen. Und vor allem in allem eine Stufe höher sein, die Gebote Jesu. Das sehen wir schon zu Beginn in der Bergpredigt. Das ist seine Antrittsrede, wo er sich präsentiert. Die Bergpredigt, Geschwister, ist gewissermaßen unser Grundgesetz. Nicht, wie wir es vielleicht von der Kirche her gewohnt sind, die 10 Gebote. Die 10 Gebote waren das Grundgesetz von Israel, höhere Israel. Deshalb ist wichtig, dass wir die Bergpredigt genau lesen, immer wieder, weil sie unser Grundgesetz ist. Was sagt der Herr da? Er sagt, insgesamt 6-mal, sagt er, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist. Und dann zitiert er eben 6-mal wörtlich, 2-mal übrigens auch aus den 10 Geboten, aus diesen Mosebüchern. Und dann sagt er, ich aber sage euch, und dann kommt etwas, eine Steigerung. Für uns gilt die Steigerung. Manche, die jetzt diese Heilszeiten, von denen ich gesprochen habe, nicht so sehen und glauben, dann geht es immer so, die sagen, Jesus setzt da nur die falschen Lehren von den Schriftgelehrten und von den Pharisäern außer Kraft. Und man muss ja eine Erklärung finden. Das klingt natürlich, wenn man weiß, wie oft Jesus mit diesen Herrschaften gestritten hat, klingt zuerst einmal sehr einleuchtend. Ist aber nicht wahr. Ist aber nicht wahr, das ist das Problem. Und ich hab da 2 Bücher. Hab das Neue Testament in Griechisch und das Alte Testament, die Septuaginta, auch in Griechisch. Und da kommen, wenn man braucht nicht Griechisch können und die Schrift muss man lesen können, kann man das nachvollziehen. Das, was Jesus zitiert, ist wortwörtlich das Gesetz des Mose. Auch die 10 Gebote. Sagte Beispiel das Töten. Das steht geschrieben, ich aber sage euch jetzt was anderes. Deshalb können wir schwer sagen, dass die 10 Gebote unser Grundgesetz sind. Der Heilige Geist will uns weiterführen. Er will uns führen in die Worte Jesu, wie sie uns übermittelt sind durch die Apostel und die Propheten. Lesen wir doch in den Briefen, zuerst im Evangelium und dann in die Briefe, werden sie uns erweitert. Ganz vorne steht da unsere innere Haltung. Wenn wir die Bergpredigt lesen, dann wissen wir das. Schlag nicht zurück, sagt Jesus, wenn dir Böses getan wird. Wenn dich jemand um etwas bittet, überlege es dir gut, Nein zu sagen. Hab Acht, dass du das Gute nicht tust, um vor den Menschen gesehen zu werden. Da geht es an sein Gemachter. Und natürlich noch viele andere praktische und selbstverständliche Dinge. Wir dürfen lernen, das Alte abzulegen und das Neue, das Höchste anzuziehen. Wie gesagt, Gottes Wohnung im Himmel, Gottes Haus, wo wir Mitgenossen sein, wo ist kein Staub mehr zu wischen. Da gibt es kein Desinfizieren mehr, gibt es keinen Kampf mehr gegen die Sünde. Diese Wohnung haben wir leider noch nicht bezogen. Sie ist noch in Arbeit, sagt man da. Das wird erst passieren in der Auferstehung, lehrt die Bibel. Alle gemeinsam. Das machen wir nicht einer nach dem anderen, sondern alle gemeinsam. Aber weil er der Weiche in uns Wohnung bezogen hat, das ist der letzte Vers da, im Heiligen Geist, darf es aufwärts gehen mit uns. Geht mal wieder runter, aber dann geht es auch immer wieder aufwärts. Als Einzelperson und als Gemeinschaft. Wir müssen ihn nur machen lassen, ihm die Regie lassen, immer wieder auch auf ihn hören und ein gehorsames Herz entwickeln. Zum Abschluss habe ich noch ein paar Verse aus dem 4. Kapitel Stibitz, die eignen sich gut dazu. Vers 15 und 16. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst auferbaut in der Liebe. Soweit für heute.